so bitte die Präsentation starten, aber dass noch nichts sichtbar ist oder sowas. Genau. Vielen Dank. Wenn man so sich für eine Predigt vorbereitet, dann in der Regel betet man ja, dass man sagt, so, was ist jetzt dran? Und ich habe auch gebetet und habe gesagt, Herr, was ist dran für heute? Und hatte so den starken Gedanken, dass das Thema dran ist. Ich will noch nicht wissen, was ist. Wer kann das lesen? Kann jemand das lesen? Der Armin hat letzten Sonntag über das Geheimnis mündigen Christseins gepredigt. Da ging es um Gnade, dass wir zu 100% aus Gnade errettet sind und dass wir dem nichts hinzutun können. Und das schließt ein bisschen daran an, dass das Geheimnis mündigen Christseins, wie werde ich ein mündiger Christ? Und das ist das Thema. Alles klar, oder? Also ich sehe schon, ihr seid total begeistert von meinem Thema. Und zwar, das Wort ist Vertrauen. Und das ist eine Blindenschrift, die hat, ich spreche es bestimmt nicht richtig aus, Louis Braille, vor circa 200 Jahren erfunden. Und mein Thema heute heißt, wem vertraust du? Vertrauen hat ja ganz viel mit Offenheit zu tun. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen neuen Job hast und kommst in die Firma und du erlebst Vertrauen, dann ist es einfacher, wie wenn du in diese Firma kommst und du erlebst kein Vertrauen. Und Gegenteil von Vertrauen ist zum Beispiel Misstrauen. Dann wirst du es sehr schwer haben, in dieser Firma Fuß zu fassen. Aber wenn du so einen sogenannten Vertrauensvorschuss bekommst, dann fällt es dir leichter und es ist so wie so ein Weg ist geebnet, den du betreten kannst. Die große Frage, die sich eben uns stellt, auch heute, und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, dass wir uns fragen, jeder für sich selber, ich denke, jeder hat so Punkte, wem vertraue ich in meinem Leben? Mutter Teresa wurde einmal angesprochen von jemandem und der hat gesagt, ich hätte gerne in meinem Leben so viel Klarheit wie sie. Und dann hat sie gesagt, ich habe niemals Klarheit, es ist nur Vertrauen. Wir sehen manchmal so Leute, ich weiß, ich habe früher so einen Bonke gesehen und dann hat der da Evangelisationen gemacht und ganz toll und dann sind viele Leute gekommen, die Leute sind gesund geworden. Ja, alles easy. Ja, aber im Hintergrund ist es nicht so, sondern ich glaube, der hat sehr viele kleine Schritte des Vertrauens, muss der gehen, um das zu sehen. Und es war nicht immer der Weg geebnet, sondern so auch wie bei der Mutter Teresa, sie hat immer vertraut, Stück für Stück und konnte dann erleben, wie sie zum Segen wird für viele. Vertrauen ist etwas Aktives, aber es ist kein Aktivismus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vertrauen ist etwas Aktives. Das heißt, ich kann nicht sagen, auch mal sehen, wird schon passieren. Ich muss nicht wirklich aktiv werden, indem ich aufstehe und gehe. Ich kann auch sitzen und sagen, Herr, ich vertraue dir jetzt. Aber es ist doch etwas, was ich tue. Ich treffe eine Entscheidung in dem Moment. Aber es hat nichts mit Aktivismus zu tun. Das heißt nicht, wenn ich jetzt viel mache und hektisch werde, dann ist es Vertrauen. Ich würde eher sagen, auf der einen Seite habe ich Vertrauen, auf der anderen Seite ist ja Misstrauen. Und wenn ich jemandem nicht vertraue, dann zeichne ich das mal kurz auf. Also, sag mal, ich bin hier. Kleines Bäuchle. Also, ich kann nicht so gut zeichnen. Aber es ist süß, oder? So, und ich stehe jetzt hier am Punkt Null. Und jetzt kann ich mich entscheiden, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg. Das ist Vertrauen. Und das ist Misstrauen. So, einfach nur, dass wir das hier stehen haben. Dann immer wieder auch sehen. Entschuldigt meine Malkünste, ich war nicht gut in der Schule beim Malen. Und das Interessante ist, je länger wir leben, desto mehr Erfahrungen machen wir in Richtung Misstrauen, in Richtung Vertrauen. Und es prägt unsere Beziehung zu Gott. Wenn ich mich daran erinnere, wo ich frisch zum Glauben kam, habe ich Gott wirklich zu 100% vertraut. Ich habe Jesus kennengelernt und ich habe ihm zu 100% vertraut. Und ich hatte Anliegen und ich habe gebetet und kurze Zeit später wurden sie Realität und einmal waren wir irgendwo zusammen und da war jemand, der hatte Schnupfen und hatte keine Taschentücher mehr dabei. Ich war damals 16 und dann habe ich, und die Person musste weggehen, wir waren in einer Versammlung, da hatte ich keine Taschentücher mehr dabei, und habe ich einfach gebetet, dass der Schnupfen aufhört und hat aufgehört. Und so Sachen habe ich immer wieder erlebt und dann war ich länger Christ und dann habe ich gebetet und plötzlich fingen die Sachen sich an hinzuziehen. Es ist nicht mehr gleich passiert. Und das irritiert eins. Wenn man kennt, du betest und gleich passiert es und plötzlich passiert es nicht mehr gleich. Und du merkst, was ist los? Und du merkst, wieso Erfahrungen, und manchmal betest du hast vielleicht für einen Kranken gebetet und er ist nicht gesund geworden. Du hast vielleicht Dinge erlebt, die sind nicht passiert. Und es macht was mit dir. Und man sieht es ja nicht ganz gut, woran denkst du, wenn du diesen Bettler siehst? Das heißt, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, der Bettler sieht blind aus und ich habe das zugedeckt, er hat da so ein Plakat, wo er irgendwas verkauft, damit er zu Geld kommt. Woran denkst du, wenn du diesen Bettler siehst? Ich musste daran denken, wir waren vor ein paar Wochen in Nürnberg und da sind auch viele Bettler unterwegs und wo ich gläubig wurde, habe ich mich, wenn ich einen Bettler gesehen habe, habe ich mich zu dem hingesetzt, habe mit ihm gebetet, habe mit ihm einfach in Zeit geschenkt. Und dann habe ich so ein paar Erlebnisse erlebt, wo ich gemerkt habe, die Bettler wollen ja nur mein Geld und dann gehen sie gleich und kaufen sich Alkohol und dann wurde ich hart in meinem Herzen. Und vor 2-3 Wochen waren wir in Nürnberg und auf jeden Fall waren da auch 2 Bettler und es waren junge Leute. Und dann sagt Christine, meine Frau, wollen wir dir nicht was geben? Dann habe ich nur gesagt, ach, die sind doch jung, die sehen gesund aus, die können arbeiten gehen, es gibt genug Arbeit. Und während ich das sage, habe ich festgestellt, was sagst du da, was sprichst du da aus? Und es hat mich wirklich ein Stück weit auch getroffen, dass wir so schnell, oder ich, glaube ich, bei mir, so schnell Urteile über etwas, wo ich gar nicht weiß und auch gar nicht weiß, wie vielleicht Jesus mich da gerade gebrauchen. Und so geht es uns wahrscheinlich allen. Wir sind, jeder, der schon länger gläubig ist und auch bevor du Jesus kennengelernt hast, du hast Erfahrungen gemacht, die positiv oder negativ sind. Und die prägen dich. Ich möchte, dass wir zusammen eine kurze Geschichte lesen von einem blinden Bettler, der auch so wie dieser Mann, den wir gerade gesehen haben, am Straßenrand saß und bettelte. Und als er Jesus vorüberging, das ist Johannes 9, Vers 1 bis 7, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Ich überspringe. Als er dies gesagt hatte, Vers 6, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, dem Blinden, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Also eine kurze Geschichte von, wenn man die so liest, die haben wir vielleicht schon ein paar Mal gelesen, Jesus kommt da vorbei. Die Jünger sagen irgendwas, wer hat da gesündigt? Und Jesus sagt, nee, das hat gar keiner gesündigt. sondern der Mensch soll jetzt geheilt werden. So, wir lesen das und dann gehen wir vielleicht ganz schnell weiter und sagen, ja, schöne Geschichte. Wobei die Geschichte ist da nicht zu Ende. Weil es könnte dieser Mensch sein, der da sitzt und Jesus kommt vorbei. Und ich finde es immer gut, man hat so ein Bild vor Augen, dass man das sieht. Und es steht geschrieben, und als er vorüberging, Jesus, sah er einen Menschen. Und das hat mich dann plötzlich, ich lese das und plötzlich spricht es mich an und sagt, und ich erkenne, Jesus sieht nicht einen Blinden, Jesus sieht einen Menschen dahinter. Und so wie ich in Nürnberg vor 2-3 Wochen wirklich einfach nur so leicht dahergeredet habe, Jesus sieht den Menschen, er sieht das Herz, er sieht alles, was da ist. Und ich denke, das ist das, was wir wirklich lernen dürfen von Jesus, dass wir den Menschen sehen und nicht einfach so schnell, wir sind so schnell dabei zu urteilen oder unsere Erfahrungen drüber zu klatschen und dann sagen, so ist es. Jesus sieht den Menschen. Und was würde ich machen, so wenn ich jetzt auch, ich gehe vorbei und sehe einen Bettler, weiß nicht, ob es euch so geht, ich fange dann an und kam in meinem Geldbeutel, hol 50 Cent raus, vielleicht auch 1 Euro, wenn es mal hochkommt, 2 Euro und gebe hin, dann fühle ich mich gut. Ich habe halt mal wieder eine gute Tat vollbracht. Ich überspitze das alles ein bisschen. Das nächste Klasse, was ist, und die Jünger sagen, der hat jetzt gesündigt. Er oder seine Eltern. Da muss man verstehen, früher war das noch viel stärker, wenn jemand krank war, dass man wirklich das in Verbindung gebracht hat mit Sünde. Das heißt, dass Krankheit kam als Folge der Sünde. Und die Jünger tun so schlau. Das ist so für mich so eine geschlossene Frage. Das heißt, sie sagen, es gibt Option A oder Option B. Es ist so, wie wenn das Kind an dem Supermarkt vor der Kasse sagt, kriege ich jetzt ein Eis oder kriege ich lieber Kaugummis? So, und was soll die Mama sagen? So, Jesus lässt sich nicht auf diese geschlossene Frage ein, sondern sagt, nee, es gibt noch eine dritte Variante. Und das ist auch wieder was, wo ich gedacht habe, aha, wir sind oft so eng in unseren Gedanken, dass wir gar nicht sehen, dass es da noch eine dritte Variante geben könnte. Und Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und was so interessant ist, die Jünger sagen, wenn man genau hinguckt, geht es bei ihnen, wer ist schuldig? Wer ist schuld? Und wenn wir unser Leben angucken, zumindest meins, ist das oft die Frage, wer war's? Das heißt, wenn bei uns daheim was kaputt geht, dann ist meine erste Frage, wer war's? Wer ist schuld? Oder Philipp? Peinlich, peinlich, aber es ist so. Genau. Also es wird der Schuldige gesucht. So, zuerst ist immer in der Firma, gibt es oft den Fall, irgendwas geht schief und dann, wer war's? Und dann gibt es diese Leute, die sagen, ich habe nichts gemacht. Und dann frage ich mich, ja, dann warum bist du bitte schon hier, wenn du nichts gemacht hast den ganzen Tag? Das ist in der IT oft so, wenn dann irgendwo am PC was nicht mehr geht und dann sagen die Leute, ich habe nichts gemacht. Okay, auch eine Aussage. Und in der Psychologie habe ich mir überlegt, ich spitze das alles ein bisschen jetzt zu, also nicht so persönlich nehmen, wenn du wirklich auf Psychologie stehst. In der Psychologie wird man vielleicht sagen, der Psychologe kommt vorbei und sieht den Blinden und sagt, aha, okay, der ist vielleicht blind, weil er hat nie seine Probleme angeschaut in seinem Leben und er hat nie hingeschaut und er hat immer alles verdrängt und jetzt ist die innere Blindheit zu einer äußeren Blindheit geworden. Könnte sein. Dann kommt der Motivationscoach vorbei und sagt, junger Mann, du bist blind, aber komm, reiß dich zusammen, du schaffst es. Oder es gibt auch so Coaches, die sagen dir ganz genau, wo du stehst, die sagen, du bist blind. Das weiß der Blinde jetzt eigentlich auch, aber es hilft ihm nicht wirklich weiter. Also wie gesagt, überspitzt, es gibt diese vielen Varianten und ein bisschen von allem, denke ich, haben wir in uns schon drin. Und was passiert bei uns, wenn wir sowas sehen? Wir suchen auf Gründe in der Vergangenheit. Aber warum ist das so passiert? Und was mich so begeistert, Jesus sieht den Menschen in der Gegenwart. Er sieht den Menschen in der Gegenwart. Und er zeigt ihm einen Weg für die Zukunft. Ganz kurz gesagt, der Heilbin, was mich auch so begeistert, da kommt das erste Mal, weil er sagt, Vertrauen, was hat das jetzt bitte schon mit Vertrauen zu tun? Das Erste, was mich da wirklich begeistert, ist, dass Jesus in so ständiger Beziehung zu Gott, dem Vater, war, dass er überhaupt nicht uns jetzt müsste ich wieder da sein. Das hat mich noch begeistert, dass Jesus in so ständiger Beziehung zu Gott, dem Vater, war, dass er wirklich angeschlossen war. Er war dran an Gott, dem Vater. Und dann wird mir so bewusst, wir müssen nicht immer die Lösung haben, wir müssen nicht immer wissen, was Sache ist, sondern wenn wir dran sind an dem, der weiß, wo es hingeht, dann reicht es. Wenn wir dran sind an dem, der Bescheid weiß. Ich will immer gern Bescheid wissen. Ich will immer gern, bei mir ist auch so, wenn ich in eine Besprechung gehe oder irgendwo hin, will ich am liebsten immer vorher wissen, um welche Themen geht es denn. Aber das ist nicht immer so. Und dann ist es oft gut zu wissen, es reicht, ich weiß, der ist bei mir, der Bescheid weiß. Und wenn der da ist, dann reicht es. Es gibt die Geschichte von, wo einer mal ein Kind gefragt hat, ging mit seinem Vater in den Wald und ging immer tiefer hinein und dann kam jemand des Weges, hat gesagt, ja, Kind, hast du nicht Angst, hier dich zu verlaufen? Und sagt es, nee, der Papa ist ja da. Und diese Geschichte, die berührt mich eigentlich, es ist eine kurze Geschichte, aber weil ich sage, es ist wichtig, dass Gott der Vater bei uns ist, dann wissen wir, alles ist gut. In unserer Gemeinde sind Leute aus verschiedenen Prägungen und mit verschiedenen Erfahrungen da. Und jeder bringt irgendwas mit. Und ich denke, dass das Ziel sein sollte, dass wir uns auf den Weg machen, Gott zu vertrauen. Und es gibt ja das eine, dass du Menschen vertraust und dass du Gott vertraust. Und ich komme dann auch darauf hin, Gott will so sehr, dass wir ihm vertrauen, nicht dass wir auf Menschen vertrauen. Und manche Sachen sehen so gut aus. Ich weiß, ich war mal auf einer Veranstaltung und da hatte so ein Trickkünstler mit einer Serviette so einen Vogel gebastelt und dann hat er ihn so hochgeworfen und dieser Vogel ist im Raum rumgeflogen. Und ich saß da wirklich 2 Meter entfernt und habe gedacht, wie geht das? Es sah fantastisch aus. Und so ist es manchmal, dass Menschen uns Dinge anbieten und die sehen fantastisch aus. Aber das Ende ist echt enttäuschend. Weil es war nur ein Trick. Und manchmal werden wir getrickst, sage ich mal, und fallen auf das ein. Und Jesus will, dass wir ihm vertrauen. Ich wollte jetzt noch zu dieser Geschichte nochmal 8 Blickwinkel auch sehen. Die Geschichte geht dann weiter. Wir lesen es nicht aufgrund der Zeit auch. Die Geschichte geht dann weiter, der Mann wird geheilt, ist total happy. Und jetzt passiert Folgendes, die Leute laufen zusammen. Und die Leute sagen Folgendes, es gibt 8 Blickwinkel, da gibt es einen Film, aber das hat damit nichts zu tun. Es sind 8 verschiedene Personengruppen, die jetzt da reagieren nach der Heilung. Und so ist auch oft, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns entscheiden und sagen, so wie dieser Blinde, wirklich hinzugehen und sich zu waschen und Jesus zu vertrauen, dass es wir nicht immer Beifall ernten. Zuerst kommen die Nachbarn, die sagen, ja, der ist es, der Blinde, der sieht er jetzt. Und andere sagen, nee, das ist er nicht, der sieht ihm nur ähnlich. Dann kommen Pharisäer, die kriegen das auch mit. Das waren diese Schriftgelehrten, die sich streng nach Richtlinien gehalten haben und sagen, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht, weil die Heilung war ja, ist an einem Sabbat passiert. Es gab aber auch Pharisäer, die sagten, ja, aber wie kann ein sündiger Mensch sowas tun über Jesus? Und es war ohne Einigkeit. Dann kamen Juden dazu und die glaubten den Blinden nicht, die dachten, er lügt, der hat immer schon gesehen, er hat nur so getan. Und dann wurden die Eltern dazu gerufen. Und die haben gesagt, jetzt ist unser Sohn, er war blind und jetzt sieht er. Und wie es dazu gekommen ist, weiß ich selber nicht. Worauf ich hinaus will, auf diesen blinden Bettler. Ich denke, der blinde Bettler, so wie er da sitzt, hat wahrscheinlich gedacht, warum muss ich so viel leiden? Er war von Geburt an blind, er konnte nichts dazu, zu seiner Krankheit. Und dann hat er gehört, wie Leute vorbeigehen und hat gesagt, den anderen geht es so gut. Warum ich? Und vielleicht denkst du auch manchmal, warum ich? Und er musste im Schmutz sitzen, er musste betteln, während andere fröhlich des Weges gegangen sind. Vielleicht hat er auch gedacht, keiner sieht mich. Und wenn ich das sehe, wenn man danach liest, wo die Nachbarn, seine Nachbarn, sich nicht sicher waren, ob er es war oder nicht, da wisst ihr, wie genau die hingeguckt haben. Und dann kommt es noch viel schlimmer, dann kommen Leute vorbei und der eine fragt, ja, ist jetzt der schuld oder seine Eltern? Wie geht es dir, wenn so über dich geredet wird? Und dann ist noch einer da, der spuckt auf den Boden. Und früher war das ja, oder auch jetzt ist ein Zeichen der Verachtung, wenn man auf den Boden spuckt. Und macht dann irgendwas mit seinem Speichel und schmiert es ihm in die Augen. So hätte er denken können. Und manchmal denken wir so und verpassen ein Wunder Gottes. Manchmal denken wir, weil wir so festgefahren sind in unseren Gedanken, in unseren Prägungen, dass wir denken, dass wenn jetzt jemand auf den Boden spuckt, das kann nichts Gutes verheißen. Und irgendwie denke ich, dieser Bettler hat gespürt, wo Jesus da stand, es war was anderes. Und hat gespürt, dass das auf den Boden spucken nichts Verachtendes war. Und hat gespürt, dass wo Jesus anfing, ihn zu berühren, dass echt was passiert. Und dennoch musste er aktiv werden. Und da habe ich mich schon gefragt, warum ist der Blinde nicht gleich geheilt worden? Warum? Jesus hätte ihn gleich heilen können. Und da kommt dieses Thema Vertrauen ins Spiel. Jesus wollte gern, dass er ihm vertraut. Und er hat gesagt, geh in diesen Teich und wasche dich. Und der Blinde hat sagen können, jetzt bin ich auch noch blind, dann veräppelst du mich, lässt mich in den Teich gehen, ich finde den ja gar nicht. Aber das macht der Blinde nicht. Ich will uns nur wachrütteln, wie wir oft festgefahren sind in Gedanken. Und der Blinde, das finde ich toll, er lässt sich nicht von seinen früheren Erfahrungen leiten. Die früheren Erfahrungen waren, die Leute haben ihn gesehen, haben wirklich am Boden gespuckt. Und auch dieser Blinde, schon wieder sitzt er da, der nervt. Und jetzt kommt einer und spuckt. Und er tut es nicht in diese gleiche Schublade rein. Und das Schöne ist in Vers 25. Alle regen sich irgendwie auf. Die einen sagen, es war gut, dass er geheilt war. Es war schlecht. Der ist es gar nicht. Wisst ihr, was der Blinde sagt? Vers 25. Ich war blind. Und nun sehe ich. So. Dann tritt da noch Jesus auf, als sechster Blickwinkel. Was macht Jesus? Er tut den Willen seines Vaters. Er vertraut ihm. Als siebtes Gott, der Vater, der sich freut, dass Jesus das tut. Und als achte Blickwinkel, das sind wir, wenn wir die Geschichte lesen. Was denken wir darüber? So, was hat diese Geschichte mit Vertrauen zu tun? Nun, die Jünger vertrauten auf ihr Wissen. Die Nachbarn vertrauten ihren Augen, dem, was sie sahen. Die Pharisäer vertrauten ihren Gesetzen und Geboten. Die Eltern vertrauten auf die Obrigkeit, denn sie hatten Angst zu sagen, wer wird von Jesus geheilt. Früher war es so, die hatten gesagt, wenn jemand Jesus irgendwo da Raum gibt, dann wird er aus der Synagoge ausgeschlossen, und das war ganz furchtbar früher. Und der Blinde vertraute Jesus. Er lässt sich nicht davon abbringen. Jesus vertraut auf Gott, den Vater. Und wem vertraust du? Und jetzt kommt die nächste Bibelstelle. Und diese Bibelstelle hat mich sehr beschäftigt während meiner Zeit. Ich habe ja letztes Jahr meinen Beruf gewechselt und habe den Beruf losgelassen, aktiv, und habe mir auf die Suche nach was Neuem gemacht. Und habe in dieser Phase gemerkt, wie viele Menschen gesagt haben, nie würde ich sowas loslassen, so einen sicheren Job, nie würde ich es machen. Die Sicherheit ist mir viel zu wichtig. Haben mir viele Leute zugesprochen. Manche haben auch gesagt, spinnst du, du bist ja verrückt. Ich möchte einfach nur mal vorlesen, Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, was Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und ich habe mir diese Bibelstelle, ich habe die von Gott bekommen in der Zeit, und ich habe sie mir fast täglich durchgelesen, und sie hat mir so viel Kraft gegeben. Und heute früh wird mir bewusst, dass in dieser Stelle hier steht, wer auf Menschen vertraut oder auf menschliche Sicherheiten baut, er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Genau das wieder mit dem Blinden. Das heißt, er wird blind sein für das, was Gott tut. Und er wird es nicht sehen. Und manchmal ist es wichtig und richtig, Korrektur einzuschlagen, Dinge zu ändern in seinem Leben. Und die Predigt soll eigentlich aufgrund dieser kurzen Geschichte dazu ermutigen, dass wir uns mehr auf Gottes Wege einlassen. Und wenn Gott was sagt und wir es nicht wissen, wo es hingeht, dass wir uns da drauf einlassen. Ich habe da so ein kleines Beispiel, und dann bin ich auch schon durch mit der Predigt. Stellt euch vor, das ist so ein neuer Bereich, und du stehst so davor und du hast keine Ahnung, was es ist, und du spürst, wie Gott sagt, geh diesen Weg. Dann musst du, wenn du Gott vertraust, und es ist eine Entscheidung, die wir wahrscheinlich jeden Tag treffen werden, dann musst du den ersten Schritt tun, und du hast keine Ahnung, was passiert. Du siehst nicht, was da drunter ist. Wird es dich tragen, wird es dich halten. Und es haben schon so viele Menschen vor uns diesen Schritt getan. Und ich musste daran denken, als Mose vor dem Meer stand und er musste sich entscheiden und er musste sagen, hinter ihm kam die Armee, den vernichten wollte. Er musste diesen Schritt tun. Und erst als er ihn tat, ging das Wasser zurück. Und als Petrus in dem Boot stand und Jesus ihn gerufen hat, und Jesus, ich bin mir sicher, es sind einige Leute hier, deshalb auch gepredigt, die stehen vor so einer Entscheidung, und du stehst vor dieser Entscheidung, und Jesus sagt, komm und geh diesen Weg, und du traust dich nicht. Und als Petrus sich traute und ging, plötzlich fing er an, auf dem Wasser zu gehen. Und ich glaube einfach, dass Jesus uns wirklich hinführen will, dass wir ihm vertrauen, in kleinen und in großen Dingen, und dass wir lernen, wirklich Dinge, die für uns, ich bin so ein Sicherheitsmensch, ich bin so arg sicherheitsabhängig, hätte ich gemeint. Gott sei Dank habe ich gemerkt, es geht auch anders. Über unsere Grenzen zu gehen und sagen, Herr, du rufst mich jetzt, du willst, sei es, dass du finanzielle Dinge hast, die dich beschäftigen. Ich hatte so einen Gedanken, du bist heute gekommen und du hast hier, hat dich plötzlich irgendein Gedanke, eine Sorge beschäftigt, und dass du, wenn du ein sehr sorgenvoller Mensch bist, dass du sagst, Herr, ich entscheide mich jetzt, wirklich meine Sorgen dir zu geben und auf dich zu vertrauen und zu sehen, was passiert. Und ich kann dir zusagen, er wird dich tragen. Ich kann das zusagen. Wenn du Ängste hast, dass du deine Ängste ihm gibst und dass du losgehst und du wirst sehen, er wird dich tragen. Und mit jedem Ding, was kommt, und das hat mich auch so berührt. Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Man liest das so schnell. Da heißt es, es gibt danach kein Licht mehr, wenn Jesus nicht da ist. Nein, wir sind das Licht. Jesus war das Licht, solange er in der Welt ist, aber jetzt sind wir das Licht. Und mit jeder Entscheidung, wo wir Gott vertrauen, werden wir mehr zum Licht in dieser Welt. Mit jeder Entscheidung, wo wir Ja zu Jesus sagen und nicht Ja zu finanzieller Sicherheit, Ja zu irgendwelchen materiellen Vorteilen, Ja zu Menschen, denen wir uns anhängen, Ja zu anderen Sachen, sondern indem wir sagen, Herr, dein Wort ist mir wichtig und wenn du sagst, gesegnet ist der Mensch, der auf dich vertraut, dann will ich mich heute und hier entscheiden, dass wenn diese Woche und nächste Woche und übernächste Woche Entscheidungen kommen, dann will ich dir vertrauen. Und ich habe im letzten Jahr so viel erlebt, ich kann es gar nicht erzählen, wo ich entschieden habe, auf Gott zu vertrauen. Vor 2 Wochen die letzte Sache, wo was passiert ist, wo ich nicht für möglich, ich kann da nicht so viel sagen, es hat mit der Firma zu tun. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn du dich auf Gott einlässt, er wird dich nicht verlassen und du wirst erleben, wie Gott da ist und wie du Licht bist, ohne dass du anders bist. Du bist ganz normal, aber du bist nur der, der dich traut und du spürst, das Wasser hält und ich habe so das Gefühl, immer wenn ich auf die Decke gehe, spüre ich die Gegenwart Gottes, weil Gott einfach da ist und er sagt, trau dich auf diese Decke zu gehen und vielleicht, wenn du dich nicht traust, gehst du nach dem Gottesdienst her und siehst es wirklich als Sache, die du mit Gott ausmachst und du steigst auf diese Decke. Genau. Lass uns beten. Und es ist so ein Kampf, wenn es darum geht, dir zu vertrauen. Es ist so ein Kampf, weil es wirklich darum geht, wachsen wir im Glauben oder bleiben wir unmündig? Und weil es darum geht, wenn wir dir vertrauen, dann geben wir dir die Ehre. Und es wird sichtbar werden. Und ich bete einfach, dass du die Augen, die inneren Augen, wenn sie blind sind, wie bei diesem blinden Bettler, dass du uns anrührst und dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wie wertvoll und wie kostbar es ist, dir zu vertrauen und nicht zu meinen, dass wir mit Kontrolle alles bestimmen können. Wir wollen jetzt wirklich alle Kontrolle abgeben, wir wollen loslassen von Dingen, die uns wichtiger sind als du und es ist ein Weg, es ist nicht, wo wir, wenn wir einmal vertrauen, dann sind wir durch, sondern es ist täglich, wöchentlich, immer wieder werden Dinge kommen. Aber wir dürfen lernen, indem wir dich besser kennenlernen, dass du uns nie im Stich lässt. Und auch wenn Dinge nicht so ausgehen, wie wir es erwartet haben, dann ist es doch gut, weil du weißt Bescheid.